Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Susanne Daubner.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die anhaltende Dürre wird zum Problem für die deutsche Binnenschifffahrt. In den Flüssen ist der Wasserstand so niedrig, dass die Schiffe nur halb beladen werden können. Dabei gibt es gerade mehr Fracht als gewöhnlich. So muss zum Beispiel mehr Kohle transportiert werden, seit weniger Gas durch die Pipelines aus Russland kommt.
Mit jedem Tag sinkt der Pegelstand des Rheins. Binnenschiffer Reinhard unterwegs von Duisburg aus macht sich Sorgen.
Umso weiter wir hochfahren, umso weniger wird's. Es war jetzt früh Kleinwasser. Sonst hat man das immer so ein bisschen Oktober, November. Die Obermosel ist schon, vier Schleusen sind schon eingestellt wegen Niedrigwasser. Die ganz großen Schiffe haben Probleme.
In Deutschlands längstem Fluss, dem Rhein, sind riesige Sandbänke und breite Uferstreifen entstanden. Fast auf dem gesamten Flussverlauf ist der Pegelstand zu niedrig, hier orange unterlegt. Doch nicht nur der Rhein ist betroffen, auch die Weser sowie die Donau und die Elbe. Alle schiffbaren Flüsse in Deutschland führen an vielen Stellen zu wenig Wasser.
Das Jahr 2018 hat das Gesamtsystem unter starken Stress gesetzt wegen der Trockenheit. Die Folgejahre waren nicht besonders feucht. Das heißt, wir haben uns nicht erholt von diesem Stresszustand vollständig, was zum Beispiel die Grundwasserstände und die Seewasserstände angeht. Und auf dieses gestresste System trifft jetzt noch mal ein Jahr, wie wir es 2018 hatten, also mit sehr hohen Temperaturen und extrem wenig Niederschlag.
Die Niedrigpegel haben auch wirtschaftliche Folgen. Die Schiffe nur halb beladen. Vor allem der Rhein gilt als Lebensader für Industriezentren und Energieversorger. 80% ihrer Fracht wird auf dem Rhein transportiert.
Das sind auf jeden Fall die Standorte, Chemiestandorte, BASF und Bayer zum Beispiel, die also auf diese Frachtmengen angewiesen sind. Das sind aber auch ganz normal der Verbraucher, der an der Tankstelle tanken möchte. Wir hatten das 2018 schon erlebt, dass also zum Teil Tankstellen nicht mehr versorgt wurden mit Treibstoffen. Und das kann dieses Jahr wieder passieren.
Bis die Binnenschifffahrt auf angepasste Flachwasserschiffe umstellen kann, dürften noch Jahre vergehen.
Das massenhafte Fischsterben in der Oder könnte auf Quecksilber zurückzuführen sein. Nach Recherchen des Senders RBB hat das Landeslabor Berlin-Brandenburg die toxische Substanz in hoher Konzentration in Wasserproben festgestellt. Betroffen ist der Flussabschnitt zwischen Frankfurt-Oder und Schwedt. Dort wurden schon mehrere Tonnen Fischkadaver aus dem Fluss geholt. Ob das Quecksilber tatsächlich die Ursache für das Fischsterben ist, muss noch nachgewiesen werden. Bundesgesundheitsminister Lauterbach sieht den Höhepunkt der Corona-Sommerwelle überschritten. Die Zahl bekannter Fälle sinke bundesweit quer durch alle Altersgruppen, heißt es auch vom Robert-Koch-Institut. Entwarnung will Lauterbach dennoch nicht geben, denn im Herbst sei wieder mit mehr Infektionen zu rechnen. Dann sollen die Regelungen im neuen Infektionsschutzgesetz greifen. Doch die bieten weiter Anlass zu Kritik.
Den Sommer genießen in der Natur oder in der Stadt, viele Menschen tun das inzwischen anscheinend ohne Angst vor einer Ansteckung mit Corona. Und die offiziellen Zahlen des Robert-Koch-Institutes unterstützen diese Stimmung. Denn die 7-Tage-Inzidenz geht seit Ende Juli stetig zurück, auch wenn die Dunkelziffer hoch ist, weil PCR-Tests gezählt werden, die aber nur wenige Infizierte extra machen. Dennoch warnt der Bundesgesundheitsminister vor einer neuen Welle im Herbst. Es müsse vorgesorgt werden mit dem Infektionsschutzgesetz, dass er mit den Ländern weiter verhandeln werde, weil die konkrete Grenzwerte für weitere Maßnahmen einforderten.
Die Länder haben diese Kritik schwungvoll vorgetragen. Und wir werden dann sicherlich in der nächsten Woche auch Beispiele von den Ländern hören, wie sie sich das denn vorstellen. Wir sind nicht in der Lage gewesen, uns so etwas genau vorzustellen, wie solche Grenzwerte aussehen.
Weiterhin wichtig seien Impfungen, betont Lauterbach, gerade für ältere Menschen. Im September erwarte er Zulassung und Lieferung der ersten an Omikron-Varianten angepassten Impfstoffe. Auch jüngere Menschen könnten dann entscheiden, ob für sie eine vierte Impfung sinnvoll wäre. Schädlich für das Immunsystem sei sie in keinem Fall, betont der Virologe Leif-Erik Sander.
Die vierte Impfung, dass sie dazu führt, weniger Menschen stecken sich an, weniger Menschen erkranken, weniger Menschen versterben. Insofern ist damit im Prinzip dieses Argument schon entkräftet, dass das Immunsystem erlahmt, wenn daraus resultiert, dass letzten Endes mehr Menschen geschützt sind. Und da gibt es ganz, ganz große Untersuchungen aus Israel zum Beispiel.
Auch hierzulande gäbe es bereits einen guten Immunschutz, wie sich in der Sommerwelle gezeigt habe, die zwar hohe Fallzahlen hatte, aber eine geringere Krankheitslast und weniger Todesfälle. Das lasse hoffen für den Herbst, meint der Virologe.
Die Bundeswehr hat ihren Einsatz in Mali vorerst ausgesetzt. Die Militärregierung in dem westafrikanischen Land hatte der Luftwaffe zum wiederholten Mal den Überflug verweigert. Dadurch konnte das Personal nicht wie geplant abgelöst werden. Ein Sprecher der Bundesregierung betonte, Deutschland sei grundsätzlich bereit, den Einsatz im Rahmen der UN-Mission fortzusetzen. Das habe aber nur Sinn, wenn er von der malischen Regierung unterstützt werde.
Bamako in Mali. Das Land ist politisch instabil. Seit 2012 hat das Militär dreimal geputscht. Deutschland beteiligt sich seit 9 Jahren mit etwa 1000 Soldaten an der Mission der Vereinten Nationen, um das Land zu stabilisieren. Doch die Zusammenarbeit mit der malischen Militärregierung ist schwierig. Zum wiederholten Mal wurde der Bundeswehr jetzt das Recht verweigert, Soldaten mit dem Flugzeug durch Mali zu transportieren.
Insbesondere waren für diesen Flug auch Sicherungskräfte vorgesehen, die jetzt langsam abfließenden französischen Kräfte ersetzen sollten.
Konkret können derzeit 139 deutsche Soldaten nicht nach Mali verlegt werden, 107 Soldaten nicht zurück nach Deutschland fliegen. Als Reaktion setzt die Regierung die Beteiligung an der UN-Mission MINUSMA vorerst aus. Ein Abzug sei das aber noch nicht. Verteidigungspolitikerinnen fordern, die Strategie und den Einsatz als solchen zu überprüfen.
Was können wir in der Sahelzone erreichen, wenn ich in Mali, möglicherweise in Nachbarländern wie Niger oder Elfenbeinküste? Das muss schnellstmöglich geklärt werden.
Und das ist schon einfach insgesamt eine sehr ernste Lage, die schon die Frage nach der Zukunft dieses Einsatzes noch schärfer aufwirft.
Die Union kritisiert, die Bundesregierung habe versäumt, vorab klare Bedingungen mit der malischen Regierung auszuhandeln.
Klare Bedingungen, die es ermöglichen, unsere Soldaten reinzubringen, aber vor allem auch zu jeder Zeit wieder rauszubringen, wenn dies notwendig ist.
Ein möglicher deutscher Abzug würde die Region weiter destabilisieren. Ein zu später Abzug die Sicherheit der Soldatinnen und Soldaten riskieren. Die Bundesregierung steht vor einem Dilemma, zumal sie unbedingt ein Debakel wie beim Afghanistan-Rückzug vermeiden will.
Bundeswirtschaftsminister Habeck will das Energiesparen in Deutschland über Verordnungen regeln. Unter anderem sollten öffentliche Gebäude nur noch auf höchstens 19 Grad geheizt und nachts nicht mehr angestrahlt werden, hieß es aus dem Ministerium. Über Möglichkeiten, den Energieverbrauch am Arbeitsplatz zu senken, werde gerade mit den Sozialpartnern und dem dafür zuständigen Ministerium gesprochen. Altbundeskanzler Schröder klagt auf Rückgabe seines Büros im Bundestag. Diese Sonderrechte waren im Mai gestrichen worden mit der Begründung, der Altkanzler nehme keine offiziellen Aufgaben mehr wahr. Seine Anwälte bemängeln unter anderem, dass Schröder während des Verfahrens nicht gehört worden sei. Der Altkanzler steht wegen seiner Nähe zum russischen Präsidenten Putin in der Kritik. Die Bundesregierung hofft weiter auf eine einvernehmliche Lösung mit den Hinterbliebenen des Attentats auf die Olympischen Spiele 1972 in München. Fast 50 Jahre danach sind beide Seiten noch immer uneinig über die Entschädigungen. Die Angehörigen der Opfer wollen daher nicht an der Gedenkveranstaltung am 5. September teilnehmen. Bei dem Attentat palästinensischer Terroristen auf das Olympische Dorf starben 11 Mitglieder des israelischen Teams.
Erinnerungen an München 1972. Die Bilder von damals begleiten Anki Spitzer jeden Tag. Ihr Mann wurde vor 50 Jahren beim Olympia-Attentat ermordet. Zur offiziellen Gedenkveranstaltung in 3,5 Wochen in München will sie aber nicht reisen. So wie die Behörden uns 50 Jahre später noch behandeln, das macht es für uns unmöglich zu kommen. Schmähung, Lügen und Abweisung wirft Anki Spitzer deutschen Behörden in einem Brief vor. Sie fordert von ihnen eine Entschuldigung und dass sie die Verantwortung für das übernehmen, was passiert ist. Der 5. September 1972. Im Olympischen Dorf nehmen palästinensische Terroristen 11 Mitglieder aus dem israelischen Team in Geiselhaft. Der Polizeieinsatz scheitert, alle Geiseln sterben, außerdem ein Polizist und mehrere Geiselnehmer. Für Anki Spitzer und die anderen Hinterbliebenen wurden seitdem etwa 4,6 Millionen Euro Entschädigung von Bundesregierung, Freistaat Bayern und Landeshauptstadt München gezahlt. Aus Sicht der Hinterbliebenen weniger als internationale Standards vorsehen. Der Streit darüber schwelt seit Jahrzehnten. Die Bundesregierung betont ihre Gesprächsbereitschaft. Wie mit den damaligen Ereignissen umgegangen worden sei, müsse neu bewertet werden, so Regierungssprecher Hebestreit. Auch die Entschädigungen.
Deswegen hat sich die Bundesregierung gemeinsam mit dem Freistaat Bayern und der Stadt München dazu entschieden, zusätzlich zu den bisher gezahlten Beträgen weitere Anerkennungsleistungen an die Hinterbliebenen bereitzustellen.
Wie hoch diese sein sollen, sagte er nicht. Für die Hinterbliebenen dürfte das aber eine wichtige Frage sein.
Der Autor Salman Rushdie ist bei einem Vortrag im US-Bundesstaat New York angegriffen worden. Nach Angaben der Polizei stürmte ein Mann auf die Bühne, stach auf den 75-Jährigen ein und verletzte ihn mehrfach am Hals. Der Angreifer wurde festgenommen. Laut New Yorks Gouverneurin Hochul ist Rushdie am Leben und wird im Krankenhaus behandelt. Nach der Veröffentlichung seines Romans Die satanischen Verse 1988 hatte der Iran wegen Gotteslästerung zur Tötung Rushdies aufgerufen. Er habe Frankreich ins Bild gesetzt, heißt es von Jean-Jacques Sampé. Jetzt trauert das Land um den Zeichner, der als einer der Großen seines Metiers gilt. Gestern Abend ist Sampé im Alter von 89 Jahren gestorben. Seine Cartoons und Cover mit dem leichten improvisierten Strich wurden weltweit gedruckt. In die Herzen ganzer Generationen aber zeichnete sich Sampé mit dem kleinen Nick. Dessen Streiche wurden zu Klassikern der Kinderliteratur.
Sein Federstrich hat Generationen bewegt. Empathisch, ironisch, unverkennbar. Jean-Jacques Sampé, ein kluger Beobachter und Geschichtenerzähler. Frankreich trauert um einen seiner größten Zeichner. Es ist elegant gezeichnet, aber sehr lustig. Ich glaube, er konnte genau nachvollziehen, wie Kinder ticken. Sein bekanntestes Werk, Der kleine Nick, Le Petit Nicolas, die von ihm gezeichnete Kinderbuchserie, die ihm zu Weltruhm verhalf, über einen kleinen, aufgeweckten Jungen, der keinem Streich abgeneigt ist, in 30 Sprachen übersetzt und fast 8 Millionen Mal verkauft. Sampé kam aus schwierigen Verhältnissen, wollte eigentlich Musiker werden. Zeichnen brachte er sich selbst bei. Seine Skizzen sind vom alltäglichen Leben in Paris inspiriert. Sie erschienen in Bildbänden und Magazinen auf der ganzen Welt. Mehr als 100 Titelbilder des berühmten New Yorker stammen aus seiner Feder. Er hat sich immer für Entwicklungen und Trends interessiert. Er hat sich darüber lustig gemacht, aber es war nie böse. Jean-Jacques Sampé ist wenige Tage vor seinem 90. Geburtstag gestorben.
Zweiter Wettkampftag bei den European Championships in München. Und für gleich zwei deutsche Damenteams ging es bei den Bahnradwettbewerben ganz oben aufs Treppchen. Über Gold jubeln konnten die Sprinterinnen Grabosch, Hinze und Friedrich. Und auch das Quartett in der Teamverfolgung war wieder erfolgreich. Die Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen holten sich den nächsten Titel.
Lisa Klein, Lisa Brennauer, Mieke Kröger und Franziska Brause, vier Europameisterinnen, die den Heimvorteil in München zu nutzen wissen. Die Unterstützung haben sie auch nötig in einem spannenden Finale gegen das Team aus Italien. In der Mannschaftsverfolgung liegen sie lange im Rückstand, gewinnen in einem furiosen Schlussspurt und verabschieden mit diesem Erfolg die große Dame des Bahnradsports Lisa Brennauer, die ihre Karriere beendet.
Das ist einfach Wahnsinn mit der Mannschaft. Wir sind auch zusammen ja Olympiasieger geworden und hier heute nochmal zusammen am Start zu stehen, das war für mich ein ganz, ganz besonderer Abschluss.
Im Teamsprint starten drei Frauen gemeinsam. Deutschland im Finale gegen die Niederlande. Paulina Grabosch zieht an, steigt nach einer Runde aus. Nach einer weiteren Runde ist es Emma Hinze, die zum Schluss Lea-Sophie Friedrich den finalen Sprint zu Ende fahren lässt. Das zweite Gold der deutschen Mannschaft im Bahnradsport durch Paulina Grabosch, Emma Hinze und Lea-Sophie Friedrich. Und eine 20-jährige Oldenburgerin wird völlig überraschend Vize-Europameisterin im BMX Freestyle. Kim Lea Müller zeigt eine fast fehlerfreie, spektakuläre Vorstellung. Die Silbermedaille für Kim Lea Müller. Und im Triathlon über die olympische Distanz wird Laura Lindemann ebenfalls Zweite. 9 Sekunden hinter der neuen Europameisterin Norm Stanford aus Großbritannien.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Samstag, den 13. August.
Das Tief, das Richtung Balkan zieht, lenkt feuchtere Luft in die östlichen Landesteile.
Zu Beginn der Nacht in Südostbayern, daher noch einzelne Schauer, sonstige Wolken lösen sich weitgehend auf. Am Tag ist es wolkenlos oder locker bewölkt, im Osten auch mal dichtere Wolken und vor allem von Sachsen bis nach Brandenburg und Ostbayern muss örtlich mit Schauern und Gewittern gerechnet werden. In der Nacht 19 bis 7 Grad, am Tag 23 Grad im Erzgebirge und 34 Grad am Niederrhein. Am Sonntag ist es vor allem im Südwesten sowie Richtung Ostsee länger sonnig, am ehesten im Osten und Norden einzelne Gewitterschauer. Am Montag insgesamt wechselhaft, kräftige Gewitterschauer sind möglich. Am Dienstag vor allem im Norden einige teilweise kräftige Schauer und Gewitter, sonst ist es meist freundlich.